Liebe Gemeinde, manchmal schaue ich mir Krimis an. Und manchmal geht es darum, dass einer unschuldig verurteilt wird. Alles spricht gegen ihn, alle sind gegen ihn und am Ende wird das Urteil gefällt und er muss in den Knast. Unschuldig. Und das regt mich auf. Auch wenn ich weiß, dass das ja nur ein Film ist. Trotzdem möchte ich eingreifen und für Gerechtigkeit sorgen. Aber das geht natürlich nicht. Und dann das mulmige Gefühl, dass es das nicht nur im Film gibt oder in der Fantasie. Matthäus, denke ich, geht es ähnlich. Und er weiß, dass die Geschichte, die er erzählen muss, keine Fantasie ist und kein Film. Eine erschütternde Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat, erzählt Matthäus. Und erzählt ergriffen vom Leiden und Sterben von Jesus. Und erzählt realistisch und drastisch von den Abgründen unseres Lebens. Drehen wir uns nicht zu schnell weg. Lassen wir das auf uns wirken. Die Schmerzen, das willkürlich zugefügte Leid, den Spott, die wehrlose Hingabe. Alle haben sich gegen den einen verschworen. Und mit was für einer perversen Boshaftigkeit geifern sie auf das Ende dieses einen hin. Dabei müsste doch in jedem sich ein Schrei nach Gerechtigkeit lösen. Es müsste doch jemand dem Unrecht in den Weg treten. Aber nicht einmal Jesus selbst begehrt auf. Es scheint, als gäbe er auf, wenn er vergibt und betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lässt es mit sich machen. Aber so richtig. Den Wein, der ihn ja betäuben soll und es ihm etwas leichter machen soll, den lehnt er ab. Ganz bewusst und klar im Kopf, so will er sein Leiden ertragen und sein Sterben erleben. Den Gipfel seines Menschseins oder besser sein Tiefstpunkt. Nein, Jesus hat sich wirklich rein gar nichts erspart von dem, was es heißt, ein Mensch zu sein in dieser Welt der Sünde. Er nimmt das alles auf sich und damit die Sünde dieser ganzen Welt, der einzig wirklich Unschuldige. Gnade und Gerechtigkeit haben keine Chance. Das Urteil steht ja auch schon längst fest. Da muss man ja gar nicht mehr wirklich verhandeln. Aber statt Zorn und Empörung sehen wir bei Jesus Ergebenheit. Aber nicht Ergebenheit ins Schicksal, sondern Ergebenheit in Gott. Mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nein, das ist keine Leidensverliebtheit, nicht bei Jesus. Nein, das Kreuz gefällt Gott nicht und Jesus hat keine Freude daran. Aber selbst an diesem Tiefstpunkt der Menschengeschichte lässt Jesus sich nicht fortreißen von Gott, seinem Vater. Jesus ist und bleibt ein Unschuldiger. Ich fand eine Geschichte, die sich in unseren Tagen zugetragen haben soll, die vielleicht ein bisschen illustriert. An einer Landstraße in Nordfrankreich wird ein Mann überfahren, der dort an der Straße arbeitete. Der Fahrer begeht Unfallflucht und kann trotz intensivster Bemühungen nicht ermittelt werden. Der Arbeiter hinterlässt Frau und drei kleine Kinder, die finanziell nicht abgesichert sind. Und das Unglück macht tagelang Schlagzeilen in der Presse. Etwa 4 Wochen nach dem Unfall geht bei der Witwe per Post Geld ein. Von wem weiß sie nicht, die Adresse ist postlagernd, aber völlig überwältigt schreibt sie dahin einen Dankesbrief. Und nun bekommt die Witwe regelmäßig solche Geldsendungen. Aber das erregt neu den Verdacht der Polizei. Sie ermitteln und kommen auf einen Kaufmann aus Paris. Dieser beteuert seine Unschuld an dem tödlichen Unfall. Er habe davon in der Zeitung gelesen und Mitleid empfunden mit der Familie. Und er kann einen Zeugen benennen, der ihn entlasten könnte. Nur war der inzwischen verstorben. Man hält also nun doch diesen Kaufmann für den Unfallfahrer und verurteilt ihn zu Gefängnis. Als er nach Jahren wieder freikommt, verkauft er sein Geschäft, zieht weg von Paris in ein kleines Dorf und dort lebt er zurückgezogen und einsam. Einen hohen Zaun baut er um sein Haus und Hunde bewachen sein Grundstück. Und am Eingangstor bringt er ein Schild an, auf dem steht: Haus ohne Erbarmen. 5 Jahre lebt er noch, dieser Kaufmann, und wenige Tage nach seinem Tod gesteht ein Speditionskraftfahrer auf dem Sterbebett, dass er damals bei einer Schwarzfahrt einen Straßenarbeiter überfahren habe. Nun muss es ja nicht so weit kommen, dass wir unschuldig ins Gefängnis müssen. Aber wir erleben an anderen Stellen Ähnliches, dass wir verkannt werden, dass wir übergangen werden, dass wir bedrückt werden, dass uns unser gutes Recht verweigert wird, unschuldig beschuldigt werden, haftbar gemacht werden und dass sich keiner für uns einsetzt und auch gute Freunde einen plötzlich nicht mehr kennen wollen, dass wir in ein falsches Licht geraten und dass es um uns herum einsam wird und dunkel. So kann es einem ergehen, vielleicht wenn man selber schwer krank wird, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Da zieht sich manch einer zurück von allem, so wie dieser Kaufmann. Und es macht sich so ein Gefühl breit, dass diese ganze Welt ein Haus ohne Erbarmen ist. Muss das so sein? Ist das so? Was bedeutet es, dass Jesus in dieser Welt unschuldig ans Kreuz geht und das Unrechtsurteil auf sich nimmt und aushält? Gibt es da doch einen Ort des Erbarmens in dieser unbarmherzigen Welt? Gibt es bei Jesus und wegen ihm ein Haus des Erbarmens? Er ist der eine, der das stille Leiden von Unschuldigen vernimmt und auf sich lädt und es hinträgt zum Kreuz und vor Gott. Wenn wir keine Stimme haben, die für uns spricht, hier ist die Stimme von Jesus, der es tut. Hier ist Gottes Stimme für uns. Gerade in dem, was Jesus sich gefallen lässt, bewusst und wach, wird er unser Fürsprecher, unser Anwalt, unser Retter und Heiland. Jesu Kreuz ist Gottes Zeichen für sein Erbarmen über alles einsame Leiden, für seine Gnade über seine schuldig werdende Menschheit, für sein Erbarmen über die, die hungern nach Gerechtigkeit, die dürsten nach Liebe und Zuwendung, die sich vergessen wähnen in ihrem Schicksal, die sich im Stich gelassen fühlen. Wir haben vor Gott eine Stimme, dort am Kreuz von Jesus, täglich und auch weltweit. Den Kaufmann aus Paris könnte man ja auch fragen, wie er sich so naiv und ahnungslos dem Verdacht aussetzen konnte. War er nicht ein bisschen auch mitschuldig an seiner Tragik, was ihm da passiert ist? Ein bisschen mitschuldig? Ein Gedanke, der sich schon fast aufdrängt, so ähnlich wie das Kopfschütteln unter dem Kreuz Jesu. Der du den Tempel zerbrichst und baust ihn in 3 Tagen auf, hilf dir selber. Da klingt ja auch so ein bisschen der Vorwurf mit, wie konntest du das Allerheiligste angreifen? Wer so provoziert, der kann sich leicht die Finger verbrennen. Ist der nicht selber schuld an seinem Fall, der sich so weit aus dem Fenster lehnt? Müssen wir nicht die Folgen unseres Tuns und Lassens tragen? Ja, und wie schnell wird dann aus dem Opfer ein Täter? Das kennen wir. Ob es bei einem Unfall ist oder bei Krankheit. Plötzlich findet man eine Ursache beim Leidenden selber. Weil ja auch alles eine Ursache haben muss und weil ja auch einer schuldig sein muss und weil wir für alles eine Erklärung finden wollen. Und in diese Richtung zielen sie unter dem Kreuz Jesu mit ihren Schmähworten und Provokationen. Die einen im Vorübergehen, ahnungslos, kopfschüttelnd. Hilf dir selber, bist du Gottes Sohn, steig doch herab vom Kreuz. Die nächsten als Wissende, die hinter den Kulissen die Fäden gezogen haben für die Anklage bei Pontius Pilatus, die Hohepriester und Schriftgelehrte und Älteste. Andern hat er geholfen, kann sich selber nicht helfen, ist er der König Israels, so steige er nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und die Dritten, die ihr Leben auch verspielt hatten und seine Fürsprache dringend gebraucht hätten als Mitgekreuzigte, stimmen auch ein in den hämischen Spott. Und alle zusammen beschreiben Jesus als den leidenden Gerechten, so wie es in den Psalmen und bei Jesaja schon lange vorgebildet war. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Psalm 22, Vers 8. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Jesaja 53, 4. Und sie alle drehen sich um Gottes Geheimnis im Kreuz Jesu, aber ohne klares Erkennen. Und irgendwie haben sie ja auch recht, wenn sie höhnen. Gottes Sohn, er hat Gott vertraut, König von Israel. Und wenn sie sagen, dann wollen wir an ihn glauben. Aber es geht eben andersrum. Allein dem, der glaubt, ist es möglich, im gekreuzigten Jesus, den Sohn Gottes und Herrn des Lebens, zu erkennen. Erst der Glaube, dann das Erkennen. Nur der Glaube kann im Leidensweg das Wunder sehen, dass hier Gott am Werk ist und dass Jesus stellvertretend für uns und diese Welt in den Abgrund geht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nimmt es auf sich, verlassen zu sein von Menschen und von Gott, fern von Gottes Beistand, seinem Trost, seiner Wärme, seiner Nähe, seiner Liebe. Ist das nicht das, was wir Hölle nennen? Jesus erträgt das für uns. Im Gottessohn am Kreuz ist es Gott selbst, der das aushält. Wo Jesus gequält und gefoltert wird, da trifft es Gott selbst. Als Jesus einsam stirbt, gibt sich Gott selbst in den Abgrund hinein. Gott ist selber der Geschlagene und steht darum nirgendwo anders als auf der Seite der Geschlagenen. Und darum gibt es keinen Abgrund, in dem Gott uns nicht nahe sein will und sein kann. Dann gibt es keine Finsternis, in der wir verlassen wären. Jesus hat die tiefste Finsternis ausgehalten bis zum Ende, weil er mehr für uns übrig hat, als sich alle Spötter vorstellen können. weil er uns liebt. Das ist der Trost, der im Kreuz von Jesus liegt. Gott zieht sich nicht zurück in ein Haus ohne Mitleid. Er vielmehr bewohnt das Haus des Erbarmens, in dem er auch Platz hat für uns. Unter dem Kreuz erscheint unser Leben und unsere Welt in einem anderen Licht. Es sieht so aus, als ob die ganze Schöpfung ihre Augen verhüllt in der Stunde, als sich Finsternis über das Land legt. Die Erde bebt und wankt, als ob sie unter dem Kreuz von Jesus nicht so bleiben kann, wie sie ist. Die Gräber öffnen sich und Felsen zerspringen, weil sie neuem Leben nicht im Weg stehen dürfen und freigeben müssen, was sie bisher eingeschlossen hatten. Geburtswehen eines neuen Lebens. Vorzeichen von Ostern. Für uns kann das zuerst einmal bedeuten, die Finsternis zu ertragen, in der Zuversicht, dass auch unsere Abgründe zu Gottes Wegen mit uns gehören. Ehrlich hinschauen auf das, was wir so gern verdrängen. Ausharren und hoffen, zur eigenen Schwäche stehen, Geduld haben mit mir selbst und barmherzig werden mit den Mitmenschen und im Aufblick auf meinen gekreuzigten Herrn den Mut finden für kleine Schritte nach vorn, an die Seite derer treten, die es schwer haben mit sich und mit dem Leben und das anbieten, was uns gegeben ist, das Gebet: Verlass mich nicht, Herr. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten ist zerrissen. Gott macht sich zugänglich für alle und jeden. So wie es der römische Soldat bezeugt hat: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und so fängt Neues an, mit dem Gott uns und diese Welt verwandelt. Amen.